Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Heute für euch im Studio ist Fabian. Nach den Nachrichten beschäftigen wir uns mit Bildung, und zwar dem Zugang zu Bildung, wie dieser durch offene Lizenzen und auch Informationstechnologie erleichtert werden kann. Die EU-Kommission hat dazu eine Mitteilung letztes Jahr rausgegeben und das Europaparlament hat sich am gestrigen Dienstag mit dieser Mitteilung beschäftigt. Außerdem geht es um die EU-Außengrenzen. Unser Kollege Nils hat sich mit dem freien Journalisten Matthias Monrey über die Selbstdarstellung der EU als vermeintliche Retterin der Flüchtlinge in Not unterhalten. Was tut die EU und Frontex wirklich im Mittelmeer? Das wollen wir von Matthias Monrey wissen.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Und da sind sie, die Focus Europa Nachrichten vom 16. April 2014 um 12.30 Uhr. Putin warnt vor Bürgerkrieg in der Ukraine. Der ukrainische Interimspräsident Alexander Turchinow hatte gestern vor dem Parlament eine Antiterroraktion gegen schwer bewaffnete prorussische Kräfte angekündigt, die seit Tagen mehrere Verwaltungsgebäude im Osten des Landes besetzt halten. Turchinow will die Aktion im Norden der Donetsk-Region Schritt um Schritt in verantwortlicher Weise durchführen lassen zum Schutz der Bürger vor Terroristen, die das Land zerreißen wollen, so Turchinow. Nach verschiedenen Berichten sind ukrainische Kräfte der Nationalgarde oder des Militärs mit Panzern, gepanzerten Fahrzeugen, Kanonen und Hubschraubern in den Osten verlegt worden. Putin warnte vor dem Schritt der Übergangsregierung, dies sei ein verfassungswidriges Vorgehen. Auch sein Außenminister Lavrov bezeichnete die Aktion als Verletzung ukrainischer Rechtsnormen und des Völkerrechts. Die USA hingegen verteidigten das Vorgehen der Übergangsregierung in Kiew. Ein Schusswechsel am Wochenende im Verwaltungsgebiet Donetsk hatte mindestens 4 Tote gefordert. Eine offizielle Bestätigung gab es in dieser Sache bisher nicht. Am morgigen Donnerstag treffen sich die Außenminister Russlands, der USA und der Ukraine in Genf zusammen mit der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton zum Krisengespräch. Spiegel Online meldet bereits von ersten Überläufen ukrainischer Soldaten zu den russischen Separatisten im Osten des Landes. Sie hätten seit Wochen, Zitat, nichts Vernünftiges zu essen bekommen und fühlten sich von Kiew vergessen. Der 16. April 1914 markierte den Beginn des Ersten Weltkriegs. Zum 100. Jahrestag fand heute Vormittag eine Debatte über das Erbe des Ersten Weltkriegs unter dem Titel Erkenntnisse und die Zukunft Europas im Europaparlament statt. Dem zuvor gegangen war eine Erklärung der griechischen Ratspräsidentschaft und der Kommission. Der stellvertretende Ministerpräsident Griechenlands, Evangelos Venizelos, sprach als Repräsentant für die EU-Ratspräsidentschaft.
Die Entwicklungen des Ersten Weltkrieges und die amerikanische Beteiligung an diesem Ersten Weltkrieg, obwohl es eigentlich in erster Linie ein europäischer Krieg gewesen ist, zeigt, dass seit 1917 das Problem des Friedens und der Stabilität in Europa auch über den Atlantik hinaus zu spüren ist.
Madrid, Abschiebung von 9 malinesischen Flüchtlingen verhindert. Nach der staatlichen Kampagne zur Schließung der Abschiebegefängnisse sollte letzte Nacht eine Chartermaschine vom spanischen Innenministerium mit Ziel Mali von Madrid aus starten. Ein Verbund von Nichtregierungsorganisationen konnte mit ihrer breiten Mobilisierung die Aussetzung der Abschiebung von 9 malinesischen Flüchtlingen im letzten Moment durchsetzen. Die Abschiebung sei illegal, weil die Menschen nicht über ihr Recht, Asyl zu beantragen, informiert wurden. Sie konnten den Antrag erst stellen, als sie schon in Haft waren und hatten damit nicht ausreichend Zeit, erklärt SOS Racismo. Zitat, zumindest haben wir es geschafft, dass man wenigstens die Petition für Asyl beachtet, bei der sich 9 Personen im Abschiebegefängnis von Madrid registriert haben. Aber wir fürchten, dass es noch mehr Menschen aus Mali hier gibt, die einen Asylantrag stellen könnten, aber ihre Rechte nicht kennen, so SOS Racismo. Weiterhin Hunderte auf der Flucht. Rettungskräfte brachten in der Nacht auf Dienstag 257 Menschen auf 2 kaum seetüchtigen Booten nach Sizilien. Seit Beginn des Jahres werden bereits 18.500 Bootsflüchtlinge verzeichnet. Allein in den letzten beiden Wochen waren es über 7000 Migrantinnen und Migranten, die die italienische Marine in Sicherheit brachte. Seit dem Beginn des Einsatzes Mare Nostrum patrouillieren 4 Schiffe im Mittelmeer zwischen Sizilien und Libyen und seien im Dauereinsatz, wie die Tiroler Tageszeitung meldet. Seit Beginn der Initiative seien bereits 20.000 Menschen gerettet worden, so der Flüchtlingsrat der Vereinten Nationen UNHCR. Davor mussten aber erst einmal über 300 Menschen ihr Leben im Mittelmeer verlieren. Das größte Bootsunglück der Geschichte ereignete sich im Oktober letzten Jahres vor Lampedusa. Einer Meldung der Plattform Clandestina aus Griechenland zufolge gab es gestern während einer Jagd auf dem Meer vor der griechischen Insel Kos einen Toten. Der Mann war mit anderen Menschen ohne Papiere auf dem Wasser unterwegs, als die Küstenwache von einem Schnellboot aus das Feuer öffnete und ihn tötete. Europäisches Parlament sagt Nein zu Monster Trucks. In einer Abstimmung von gestern lehnten die Abgeordneten fraktionsübergreifend und mit klarer Mehrheit die EU-weite Zulassung überlanger und schwerer Lkw ab. Die Kommission kümmert die Meinung des Parlaments wie gewöhnlich wenig. Sie will dennoch den Einsatz sogenannter Gigaliner oder Monster Trucks im grenzüberschreitenden Verkehr zulassen. Die schweren und langen Fahrzeuge sind mit ihrem erhöhten Unfallrisiko und Kraftstoffverbrauch deshalb so umstritten, weil die Folgen für Umwelt und Sicherheit nicht kalkulierbar und sie außerdem zu schwer für Europas Straßen seien, so die Argumentation der Abgeordneten. Eine teure Anpassung der Infrastruktur in Europa, was noch mehr Baustellen in noch kürzeren Intervallen bedeuten würde, lehnt das Parlament sowie auch die Mehrheit der EU-Bürgerinnen und Bürger ab. Einer Studie des Fraunhofer-Instituts zufolge droht der Einsatz von Monster-Trucks zu einer massiven Verlagerung des Verkehrs von der verhältnismäßig emissionsarmen und sicheren Schiene auf die Straße zu führen. Laut einer gestern vorgelegten Studie der EU-Kommission ist jeder 4. Lkw in Europa leer unterwegs. Gleichzeitig will die Kommission ab September diesen Jahres die Leistung von Haushaltsgeräten auf 1600 Watt beschränken, zur Verringerung des Stromverbrauchs. Die größte Treibhausgasquelle ist jedoch dem aktuellen Sachstandsbericht des Weltklimarates zufolge nicht der oder die Endverbraucher oder Verbraucherin, sondern der Energiesektor mit 37%, gefolgt vom Verkehr mit gut 14%. Die Hersteller von Haushaltsgeräten freuen sich. Das Verbot der Kommission bedeutet ja für diesen Sektor kurzfristig mehr Umsatz. Und soweit die Fokus Europa Nachrichten vom 16. April 2014.
September 2013 hat die Europäische Kommission eine Mitteilung mit dem Titel Bildung öffnen, innovatives Lehren und Lernen für alle mithilfe neuer Technologien und frei zugänglicher Lehr- und Lernmaterialien vorgestellt. Und darüber hat sich das Europäische Parlament gestern ausgetauscht. Diese Mitteilung wurde im Plenum verlesen und mit den Stellungnahmen der entsprechenden Ausschüsse. Ich bin jetzt verbunden mit Herrn Busch vom Verband Bildung und Erziehung und würde mich gerne über die Rolle von eben diesen neuen Technologien bzw. den Lehr- und Lernmaterialien in der Erziehung unterhalten und wollte erstmal fragen, welche Rolle spielt denn jetzt die Europäische Union in diesem Zugang zu Lernmaterialien? Also haben die da wirklich gesetzgeberische Kompetenzen oder welchen Rahmen geben die denn vor?
Ja, im Moment ist es so, dass die Länder ja entscheiden, welche Lehr- und Lernmaterialien in den Schulen Verwendung finden können. Da gibt es also die Schulbuchkataloge, die genehmigt werden. Und deshalb hat die EU im Moment hier keinen Einfluss. Das könnte sich aber mit diesem Freihandelsabkommen schlagartig ändern.
Also Sie sprechen von dem Freihandelsabkommen TTIP, das gerade zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten verhandelt wird. Es gibt ja auch ähnliche Freihandelsabkommen, die schon sehr weiter sind in den Verhandlungen, wie zum Beispiel mit Kanada. Und Freihandelsabkommen gibt es auch schon mit den karibischen Staaten zum Beispiel. Aber jetzt mit den USA, dort gibt es einen Passus, der Ihnen, ja, ich weiß nicht, Bauchschmerzen bereitet, aber der Einfluss auf diese Zulassung von Lehrmitteln haben können. Können Sie uns da oder unsere Hörerinnen und Hörern erzählen, was da konkret geplant ist?
Ja, das Problem ist, aus den bisherigen Abkommen, die es da gibt, sind die Fragen der Bildung immer außen vor gelassen, weil Bildung ist keine Ware, jedenfalls nicht aus unserer Sicht. Und deshalb ist die Befürchtung einfach da, dass natürlich auch große Unternehmen, die Softwarefirmen, die stehen schon in den Startlöchern, Apple, Microsoft und so weiter, die wollen gern in die deutschen Schulen auch vordringen. Und die erheben natürlich dann den Anspruch, dieselben Zugangsbedingungen zu haben wie alle anderen, zum Beispiel die Schulbuchverlage. Und das ist eine Geschichte, die sehen wir zumindest mit einem großen Fragezeichen versehen.
Man könnte ja jetzt aber auch als Mensch, der nicht so viel in der Bildungsszene jetzt unterwegs ist, denken, ist doch eigentlich gut, wenn es mehr Unternehmen gibt, die Bildungsmaterialien herstellen können. Das ist doch eigentlich gut, dann können sich die Schulen auswählen, aus was, wo sie sich jetzt bedienen. Das ist doch eigentlich mehr Vielfalt.
Also, ja, also gerade in Baden-Württemberg wird ja zurzeit heiß diskutiert, was in Schulen im Lehrplan stehen darf und was nicht und wie das behandelt wird. Diese Schranken wären natürlich dann weitestgehend weg, weil jeder in so einem Freihandelsabkommen eben dann sagt, ich habe das Recht, mit meinen Angeboten in die Schulen zu gehen. Und da gibt es keine Beschränkungen mehr, da hat also der Staat immer weniger Einfluss. Die können sich dann also regelrecht reinklagen in solche Prozesse und das wäre, glaube ich, eine Geschichte, die uns nicht gut gefällt, wenn jeder amerikanische Konzern sagen kann, ich will mit meinen Bildungsinhalten in die deutschen Schulen und ein Freihandelsabkommen würde solche Bedingungen ermöglichen und deshalb sagen wir, die Bildung gehört da ausgenommen.
Ein Aspekt, der jetzt hier auch bei der Mitteilung der Europäischen Kommission immer im Vordergrund steht, ist die freie Zugänglichkeit von Lehr- und Lernmaterialien. Wie sieht das denn bisher aus? Gibt es denn, also es gibt ja im Internetbereich und verschiedene Lizenzen, die eben den freien Zugang ermöglichen und wo jetzt auch keine Gebühren bezahlt werden müssen und so. Und ich denke, auch im Alltag der Lehrerinnen und Lehrer wird es ja so sein, dass man sich auch bedient an Materialien, die man findet und nicht nur an den Lehrbüchern klebt sozusagen. Was für eine Rolle spielen denn diese freien Lizenzen oder der Zugang zu solchen Materialien für die Bildung?
Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Also wenn man in diesen Open-Lizenzen, die es da gibt, Wikipedia ist ja so ein Beispiel dafür, dass es dann vermehrt auch Lehrmaterialien geben kann und soll, auf die Lehrer zugreifen können, ohne dass sie immer Gebühren bezahlen. Da sprechen wir uns gar nicht dagegen aus. Natürlich ist dann immer die Gefahr da, ob die Qualität auch stimmt. Deshalb sind wir mit unseren Schulbuchverlagen gar nicht so unzufrieden. Ist aber was anderes als das Freihandelsabkommen. Das sagt ja der Name schon, dort will man ja Geld verdienen. Und das hat also mit den freizugänglichen Dingen aus meiner Sicht zumindest nichts zu tun.
Ein weiterer Punkt, wo die EU-Kommission hier auch einen Fokus drauf hat, ist der Zugang zu Technologien, also dass die Schulen und Schülerinnen und Schüler in dem Fall auch Zugang zu jetzt Lehrmaterialien haben im Sinne von Ausrüstung, eben also Elektrotechnik. Es gibt ja Schulen, Modellversuche, wo Schülern schon in der ersten, zweiten, dritten Klasse mit iPads oder sowas in gleich der Schulunterricht geführt wird. Was ist da der Standpunkt der Verband von Bildung und Erziehung? Ist das notwendig? Ist das hilfreich, wenn Kinder schon in jungem Alter sich mit diesen technologischen Hilfsmitteln in der Bildung beschäftigen?
Also das ist heiß umstritten. Wir sind da auch eher vorsichtig. Es gibt inzwischen Untersuchungen, die sagen, also so früh soll man gar nicht mit den neuen Medien anfangen, weil die eher eine Beschränkung erzeugen, also eher hinderlich sind. Sie sollen als Mittel später in den Schulen natürlich eingesetzt werden, in höheren Jahrgängen, um das zu unterstützen. Aber ich glaube, da wird an manchen Stellen auch eine Erwartungshaltung geschaffen, die dem nicht gerecht werden kann. Wir denken schon, dass Technik in die Schule gehört, auch moderne Technik, da fehlt meistens das Geld. Aber wenn wir wieder auf das Freihandelsabkommen schauen, dann kann man niemanden mehr auswählen, sondern es muss dann auf internationale Ausschreibungen hinauslaufen, so sehe ich jedenfalls. Und dann muss man sich mit womöglich großen Konzernen auseinandersetzen, welche Technik in welcher Schule eingesetzt wird.
Das sagt Rolf Busch, erster stellvertretender Bundesvorsitzender beim Verband für Bildung und Erziehung. Vielen Dank.
Gerne.
Tausende Flüchtlinge vor Italien gerettet. So oder so ähnlich lauteten kürzlich die Schlagzeilen in allen deutschen Medien. Das Bild, das dabei entsteht, ist das von einer edlen, auf Hochdruck arbeitenden Küstenwache, die die Menschen von ihren überfüllten und maroden Booten in Sicherheiten befördert. Die Europäische Union als Retterin. Ähnlich klingt es auch im Bericht zur Überwachung der europäischen Seegrenzen, der heute im Europaparlament diskutiert wird. Hier sollen, wie es heißt, die Rettung von Menschenleben und der Schutz der Grundrechte Priorität genießen. Doch das Beispiel Libyen zeigt, dass die Prioritäten woanders liegen. Ob deutsche Ausbilder libysche Milizen schulen oder italienische Drohnen im Landesinneren patrouillieren. Den Ansturm der Flüchtlinge gar nicht erst aufkommen zu lassen, das ist das klare Ziel der Europäischen Union. Wie sie das macht, wollten wir von Matthias Monroy wissen. Monroy ist freier Journalist und befasst sich schwerpunktmäßig mit der europäischen Sicherheitsarchitektur.
Schon Diktator Gaddafi bekam Millionenbeträge von der EU, um subsaharische Flüchtlinge von Europa fernzuhalten. Inwiefern siehst du hier Kontinuitäten?
Na, es gibt eine Reihe von Kontinuitäten, vor allen Dingen was die Zusammenarbeit mit Italien betrifft. Also Italien war schon damals maßgebend eigentlich mit den entsprechenden Verträgen. Da gibt es den bekannten Ausspruch von dem damaligen Premierminister Berlusconi, der mit Libyen einen sogenannten Freundschaftsvertrag abgeschlossen hatte, der die koloniale Vergangenheit regeln sollte. Und da wurden, weiß nicht genau, zwischen 2 und 3 Milliarden an Wiedergutmachungen vereinbart. Ein Großteil des Geldes muss aber in Italien reinvestiert werden. Und dafür hatte Gaddafi Grenzschutzsicherungsanlagen bestellt, Satellitengestützte für die Land- und die Seegrenzen, also ein richtiges Hightech-Überwachungssystem. Berlusconi kam dann nach Italien zurück und meinte, wir werden weniger Migration aus Libyen bekommen und mehr Gas und Benzin. Und das ist eigentlich genau das, was jetzt immer noch passiert. Also Italien ist weiterhin federführend Und die EU probiert mit allerlei Initiativen sozusagen da so ein bisschen Anschluss dran zu finden oder eben auf Geheiß von Italien so bilaterale Maßnahmen zu EU-Maßnahmen umzuwidmen.
In letzter Zeit überschlagen sich ja die Meldungen von Flüchtlingsströmen, die genau von Libyen nach Italien kommen. Was versucht die EU jetzt dagegen zu unternehmen?
Na, die Anstrengungen der EU sind vielschichtig. Also letztes Jahr hat man eine Polizeimission begonnen, EUBAM Libyen. Diese Polizeimission gibt es in verschiedenen Ländern. Das Ziel ist, den Sicherheitsapparat Libyens zu reorganisieren. Was aber ganz interessant ist, es ist eigentlich keine wirkliche Polizeimission, sondern es ist hintenrum auch eine Militärmission, die dann übrigens im Falle Deutschlands eigentlich vom Parlament beschlossen werden müsste. Denn es geht darum, so eine neue Einheit, wenn man so will, des Militärs aufzubauen, nämlich eine Gendarmerie. Kurz zum Verständnis, eine Gendarmerie ist im Prinzip eine Art Polizei, die die Aufgaben der öffentlichen Sicherheit übernimmt, aber dem Militär untersteht. Jetzt soll sowas in Libyen auch eingerichtet werden. Und man hat sich ausgedacht, dass das doch total prima wäre, die ganzen Rebellen, die ganzen Milizen dadurch an den Staat zu binden. Also vorgesehen ist wirklich viele tausend frühere Milizionäre jetzt zu Angehörigen dieser Gendarmerie zu machen. Und die Gendarmerie wird in der Öffentlichkeit verkauft, also auch die EU-Mission wird in der Öffentlichkeit verkauft als Mission zur Grenzsicherung. Also man möchte die Sahara-Grenzen mit dieser militärischen Miliz quasi bewachen, die Grenzübergänge in die Hand des Staates bringen. Dazu muss man sagen, dass die tatsächlich vom Staat im Moment nicht kontrolliert werden. Das ist aber auch Tradition, also dass regionale Clans oder Stämme die Grenzen kontrollieren. Und das soll mit dieser Miliz anders werden. Interessant ist aber, dass, wenn man sich die Papiere genauer durchliest, die Miliz keineswegs lediglich zur Grenzsicherung da sein soll, wie das die EU behauptet, sondern auch zur Sicherung kritischer Infrastrukturen. Und kritische Infrastrukturen, damit wird gewöhnlich Verkehr, Transport, Energie bezeichnet. Zu Ende gedacht heißt es, ja, die Miliz soll die Ölanlagen schützen, wo die Förderung immer mehr zurückgeht wegen massiven Protesten.
Inwiefern ist das denn glaubwürdig sozusagen, dass hier dann auch funktionierende staatliche Strukturen geschaffen werden?
Also wenn man sich die gegenwärtige Lage anschaut, ist das absolut nicht glaubwürdig. Also ich habe eher den gegenteiligen Eindruck. Also wenn man da von Staat sprechen kann, zerfällt es immer mehr. Ich habe den Eindruck, dass diese EU-Mission jedenfalls völlig schief geht. Das sehen die inzwischen auch selber so. Im Moment ist die Rede davon, diese Ausbildungsmission aus Libyen abzuziehen, weil das also selbst für die zu gefährlich ist, und die libyschen Gendarmen dann in Malta auszubilden beispielsweise. Ich habe den Eindruck, dass man da auch erkennt, dass es einfach völlig der falsche Ansatz ist. Und offensichtlich lassen sich die Milizen auch nicht dem Staat unterordnen. Also anders kann man das nicht interpretieren, wie beispielsweise die Frechheit da vor den Augen der Regierung einfach so einen Tanker mit Öl zu beladen und aufs Mittelmeer schicken, was dann nur durch eine Intervention von US-Spezialkräften gestoppt werden konnte. Das lässt jetzt nicht unbedingt auf ein funktionierendes Staatswesen und kontrollierte Milizen schließen.
Ein erklärtes Ziel der EU ist ja, Flüchtlingsboote gar nicht erst in internationale Gewässer gelangen zu lassen. So spart sich die EU ja dann im Zweifel aufwendige Asylverfahren. Die Abschottung setzt aber nicht nur an den Küsten an. Wie funktioniert das denn konkret zum Beispiel an der libyschen Südgrenze?
Die libysche Südgrenze, also die Landgrenze zur Sahara, die wird von unter anderem von Grenzsicherungssystemen, die Gaddafi damals in Italien eingekauft hat, gesichert, aber noch nicht genug. Also das System wird im Prinzip auch immer noch errichtet. Aber inzwischen wird die Grenze von Italien auch bewacht. Also italienische Drohnen fliegen im Landesinneren, also zumindest laut Presseberichten. Das sind Drohnen, die Italien unter anderem auf den Weg geschickt hat, um Flüchtlinge auf dem Mittelmeer aufzuspüren im Rahmen der Operation Mare Nostrum. Mare Nostrum ist im letzten Oktober, nachdem die Schiffe in Lampedusa, zwei große Schiffe gesunken waren mit Hunderten von Toten, hat Italien diese Mission gestartet. Da wird das Militär quasi in Amtshilfe zur Flüchtlingsabwehr verpflichtet mit Aufklärungskapazitäten und anderem Drohnen. Italien hat aber auch diverse bilaterale Abkommen in den letzten Monaten mit Libyen geschlossen zur Grenzsicherung. Dazu gehörten eben gemeinsame Patrouillen im Mittelmeer vor der Küste. Dazu gehört aber auch, dass die italienischen Drohnen, die vor der Küste fliegen, auch bis ins Landesinnere fliegen, um dort die Sahara-Grenze zu bewachen. Und ich würde behaupten, diese ganzen Ausbildungsmaßnahmen mit Libyen, die dienen auch dem Zweck, die libysche Südgrenze auch mehr unter die Kontrolle der EU zu bringen. Also da quasi durch immer mehr Zusammenarbeit und Präsenz und Ausbildung da auch so ein bisschen den Arm der EU zu verlängern. Und das wäre auch meine These, dass Libyen gerade als Brückenkopf der EU-Migrationsabwehr aufgebaut wird, also sowohl administrativ, technisch, organisatorisch und politisch sowieso.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Also was bedeutet zum Beispiel administrativ? Jetzt gerade in Libyen, wo es ja kaum funktionierende staatliche Strukturen gibt.
Beispielsweise baut die Europäische Union gerade so ein Grenzsicherungssystem auf namens Eurosur. Das soll die Grenzüberwachungssysteme der Mitgliedstaaten zusammenbinden. Und Frontex, die Grenzschutzagentur in Warschau, wird dann so quasi die Zentrale dieses Systems werden und kriegt dann von allen Außengrenzen Meldungen, was da gerade passiert, und kann diese Meldungen dann an die betroffenen oder ebenfalls betroffenen Polizeien weiterleiten. Also im Prinzip so eine Art neues Meldesystem. Und über Umwege soll an dieses System jetzt auch Libyen angeschlossen werden. Und das gab es noch nie. Also dass ein Staat, das hat Libyen tatsächlich gemacht vor 2 Jahren, freiwillig gesagt hat, hey Leute, lasst mich doch mitmachen bei eurem tollen Grenzüberwachungssystem. Das passiert eben, wie gesagt, so ein bisschen unter dem Radar. Das bedeutet, dass Libyen nicht offiziell bei Eurosur mitmacht, aber Libyen wird bei einem Mittelmeerüberwachungsnetzwerk mitmachen. Und dieses Untersystem wird in das große Eurosur integriert. Und da wird Libyen mit 2 Kontrollzentren mitmachen, die auch gerade aufgebaut werden. Also 1 in Tripolis, 1 in Benghazi. Und wird angeschlossen werden an die EU-Migrationsabwehr, also ganz technisch auch. Und wird dann auch Verbindungsbeamte in Kontrollzentren in Italien oder Malta entsenden. Also wo man eigentlich ganz klar sieht, welchen Zweck auch diese ganze Geschichte verfolgt. Also es ist ein ganz klarer Deal. Europa hält sich die Flüchtlinge vom Leib, die dann möglichst noch in libyschen Hoheitsgewässern abgefangen werden, damit man die nicht umständlich zurückschieben muss oder erstmal hier in eigenen Knisten unterbringen muss, sondern dass das Ganze in der Verantwortung der libyschen Behörden passiert.
We'll be right back. Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.